gestern Abend hat er aus seinen zwei ganz speziellen Büchern gelesen, nämlich ein Buch über einen wirklich großen Weltstar und das zweite Buch über dessen Fans. Beide Bücher, unglaubliche Geschichte. Und mir ist dazu nur eingefallen, wie der Pizza sagt, die besten Geschichten schreibt halt doch das Leben. Heute hat er gesagt, dass er Geschichten aus der Londoner Umgebung mitbringt. Ein in London lebender, großartiger Erzähler, eigentlich Schweizer, Hans-Peter Künzler.
In den extrem schmeichelhaften Zeilen im Programmheft ist Ihnen ja noch zwei Anekdoten sind Ihnen da versprochen worden. Gestern Abend bin ich nicht dazu gekommen, diese zu erzählen, aber ich glaube doch, ich schulde Ihnen diese noch. Meine Frau hat ihren ganz großen Moment, möglicherweise weltberühmt zu werden, verpasst, indem sie Paul McCartney nicht überfahren hat. Wir wohnen in London in der Nähe von der Abbey Road und jeder, der in der Nähe von Abbey Road wohnt, der weiß, wenn man mit dem Auto daherkommt, das gilt auch für Busfahrer übrigens, wenn sich jemand mal über diesen Zebrastreifen getraut, dann gibt es nur eins, nämlich voll auf die Hupe und voll aufs Gas, sonst sitzt man ewig da mit all den Touristen, die da so über die Straße gehen. Meine Frau hat den berühmten Zebrastreifen geschickt, umkurvt, hinten die plärrenden Kinder. Sie war schon entspannt, das große, der Gefahrenmoment der Abbey Road war vorbei. Eben hinten hat es geplärrt, sie hat sich kurz umgedreht und als sie sich wieder nach vorn gedreht hat, war da ein anderer Zebrastreifen und ein Herr hatte schon seinen Fuß drauf und quietschend gebremst. Es war Paul McCartney. Er hat ihr zugelächelt. Ich war übrigens mal zwei Monate lang im Dienste von Paul McCartney, habe ihn allerdings leider nie getroffen. Und das kam so. Nach langer Zeit ging er, so anfangs der 90er Jahre, glaube ich, war das wieder einmal auf Welttournee. Und zu der Zeit, es war noch bevor die Beatles Anthology neu aufgelegt wurde, die alten Beatles-Sachen, im Pop geschehen, hat sich niemand um die alten Säcke gekümmert, wie man so schön sagte. Selbst ein Paul McCartney wusste nicht, ob er überhaupt noch ein Publikum kriegt. Und er kam auf die wunderbare Idee, dass die Leute, die an seine Konzerte kamen, nicht einfach teures Geld für ein blödes Programmheft ausgeben sollten, wo dann zwei Fotos drin sind und irgendeinen banalen Spruch. Nein, er wollte ihnen ein richtig schönes Heft machen, wie, ich weiß nicht, ob Sie es die illustrierte Q kennen, so eine Monatszeitschrift, die war damals neu, wirklich eine gute Zeitschrift. Und der hat die Leute von diesem Heft angestellt, dass die ihm so ein Programmheft machen, genau nach dem Format von Q. Und weil er ja auf der Welt so viele treue Fans hatte, aber speziell in Deutschland und Japan, kam Paul McCartney auf die tolle Idee, dass er von diesem Heft eine deutsche Übersetzung, eine japanische Übersetzung brauchte. Und es war dann mein Job, diese Sachen auf Deutsch zu übersetzen. Und ich hab Blut geschwitzt, muss ich sagen. Weil er hat so diese Liverpooler-Scherze, er gibt sich ja sehr volksnah. Und diese Liverpool, die geflügelten Worte, die wahrscheinlich auch in Liverpool niemand versteht, die noch auf Deutsch zu übersetzen, das war echt. Was mir geblieben ist, war der Ausspruch, there is no hair on a seagull's chest. Also ich weiß nicht, was es auf Englisch heißt, aber was es auf Deutsch heißen soll, weiß ich noch weniger. Ich bin stundenlang mit Freunden in Deutschland am Telefon gehängt, habe versucht herauszufinden, wie übersetzt man so Sachen und so. Anyway, ich musste meine Sachen an bestimmten Tag abliefern um 12 Uhr. Wenn ich nicht fertig war, dann hätte ich einfach noch wochenlang weiterarbeiten sollen zum gleichen Sold, aber wenn ich fertig war, dann war es alles perfekt. Ich war fertig, ich habe es abgeliefert, ich bin Sandwich holen gegangen, ich kam zurück ins Büro von diesem Heft und der Chefredakteur, der war vollkommen, der hat ausgesehen wie ein Lobster, wie sagt man das auf Deutsch? Weiß nicht. Und Hummer, genau. Total rot ist er, wirklich zornes angespannt, ist er hin und her getigert. Ist auf mich zugekommen und hat gesagt, ich kann noch nicht mit Ihnen reden. Ist wieder weggegangen, halbe Stunde später hat er mich geholt. Hans, in England nennt man mich Hans, weil ein Name mit mehr als einer Silbe zu viel ist. Hans, come to my office. I'm really, really, really sorry. Paul McCartney has changed his mind. He thinks he can't afford a German version of his program. It's cancelled. Und ich war total floh. So konnte ich mich als Übersetzer nicht blamieren. Der Heinz hat es angetönt. Ich will Ihnen heute nicht etwas über Prominenz erzählen. Wie Sie mir vielleicht ansehen, bin ich ein leidenschaftlicher Pubgänger. Und in den Pubs in meiner Umgebung, ich wohne in Kilburn, das ist so Nordwest-London, wenn man in Camden ist, eine Linie gerade nach links, Marble Arch, eine Linie gerade nach oben, da wo es sich trifft, da bin ich. Und da hat es viele Pubs und da werden auch viele Geschichten erzählt. Eine habe ich Ihnen mitgebracht. Sie heißt Der König vom Golden Lion. Von dem Tag an dem Carol die Koffer packte und mit Miles und Duke nach Cricklewood zog, war Chet endlich in der Lage, den Pflichten des Königs von Golden Lion seine ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Wie es sich für einen Regenten mit vielseitigen Interessen gehörte, gönnte sich Chet nicht nur einen, sondern zwei Throne. Beide befanden sich am Ende von langen Tischen, um die ein Dutzend Höflinge bequem Platz fand, ohne sich unangenehm nahe zu kommen. An stillen Abenden, die er mit etwas Lektüre zu beginnen trachtete, ließ er sich im Schatten der Bar neben der Damentoilette nieder. Wenn er sich hingegen schon bei seiner Ankunft gleich nach der 18 Uhr Tagesschau in geselliger Stimmung befand, setzte er sich in die Ecke neben dem Eingang. Dort stellte ihm Sonja ungefragt das Guinness hin, noch bevor mit Lakritzepapier und Golden Virginia die erste Zigarette gerollt hatte. Chets großes Vorbild war King Louis aus dem Dschungelbuch, aber auch Baloo gefiel ihm. Wenn es ihm gut ging, rieb er sich mit dem Rücken am Täfer und brummte amerikanisch, Cool it, boy, unwind yourself. Es gäbe zwei Arten von Menschen auf der Welt, sagte Chet. Die Soldaten, die sich tagsüber um das Wohl des Stammes kümmerten, und die Nachtwächter, Männer und Frauen, selbstverständlich, die auch um 4 Uhr früh noch in der Lage seien, mit wachem Auge Gefahren zu erspähen. Das sei schon bei den Neandertalern so gewesen, sagte er. Erst die industrielle Revolution hat uns einen naturwidrigen Rhythmus aufgezwungen, rief Chet manchmal aus. Dieser verdamme die Hälfte der Menschheit dazu, sich zu gottlos früher Stunde ans Tageslicht zu schleppen, nur um irgendeinem Job nachzukommen, der einem, was immer die Aufgabe sein möge, in der Nacht so viel leichter von der Hand ginge. Ganz zu schweigen von den gesundheitlichen Folgen, nämlich wer sich zur falschen Stunde zum Hinlegen zwinge, käme nie auf die Stunden Tiefschlaf, die für ein zufriedenes Gemüt und einen normalen Blutdruck unabdinglich seien. Das sei medizinisch nachgewiesen. Seit vielen Jahren hatte sich der König keinen falschen Rhythmus mehr beugen müssen. Seht mich nur an, sagte er. Warum glaubt ihr, bin ich so jung geblieben? Der Bauch hatte sich zu wölben begonnen, der Haarschopf lichtete sich und die Haut war grau. Sein rechtes Augenlid war seit der Geburt auf Halbmast fixiert, ein Zwinken, dem auf halbem Weg etwas anders eingefallen war. Dennoch machte Chet eine beeindruckende Figur. Er war groß und gerade gewachsen, ging mit würdigem Schritt und trug einen Kinnbart zu einer Zeit, als ein Bart Mut brauchte. Das Leben ist eine Trüffeljagd, sagte er. Man muss ein Schwein sein, um im Dreck die Chancen zu finden. Ein solcher Trüffel im Leben von Chet war der Moment, in dem er, gelernter Elektriker, hoch zur Leiter in der irischen Tanzhalle vom elektrischen Schlag getroffen wurde. Er stürzte in die Tiefe, landete hinten voran auf dem Parkett und konnte von Glück reden, dass er außer einem gebrochenen Steißbein und ein paar Schrammen keine Verletzungen davontrug. Nach ein paar Wochen konnte er sitzen wie eh und je. Dass er mit dem Sturz sozusagen das große Los gezogen hatte, ging ihm langsamer auf, als er dies im Nachhinein für möglich gehalten hätte. Zum ersten Mal spürte er, dass es in seinem Kopf nicht mehr tickte wie früher, als ihn die Umstände dazu zwangen, den Bus zu besteigen und nach Shepherd's Bush zu fahren. Dort wohnte Marcia, seines Wissens die erste Frau, die er geschwängert hatte. Unerfreulicherweise brauchte Marcia Geld. Noch blöder, sie brauchte das Geld sofort. Gerade hatte sich Chet den ersten Tee des Tages aufgegossen, da wurde er vom Rasseln des Telefons vollends aus dem Schlaf gerissen. Marcia brüllte dermaßen furios in den Apparat, dass Chet sie nur noch als ein pfeifendes Röhren wahrnahm. Es machte nichts, er wusste sowieso, was sie sagte. Genug oft hatte er Ähnliches hören müssen. Ella brauchte auf den Schulbeginn hin unbedingt eine neue Garderobe. Der Lehrer habe schon vor den Ferien genörgelt, ihre Röcke und Hemden seien unanständig knapp geworden. Und Rasan, er könne das Kursgeld und die Lehrbücher auch nicht mit Luft und Liebe bezahlen. Kurz vor dem Ende des Gespräches war Marcia plötzlich leise geworden. Das war ein altbekanntes Signal, dass Chet das Schlimmste zu befürchten hatte. Und das Schlimmste war denn auch eingetreten. Mit ihrer Geduld sei es nun endgültig vorbei, zischte die einmal so unwiderstehliche Dulcinea, dass man ihre Herzensgüte so mit Füßen zu treten wage. Er meine wohl, er könne mit dem Steißbein ewig den Halbtoten markieren. Vorbei! Wenn sie nicht noch am selben Tag 200 Pfund in der Tasche halte, in der Hand halte, übrigens nur ein Bruchteil dessen, was er ihr schulde, werde sie sich an die zuständigen Stellen wenden. Unter der Dusche hatte Chet für einmal keine Lust, sein Frank Sinatra-Repertoire aufzufrischen. Dagegen kamen ihm Flüche und Verwünschungen in den Sinn, die er zuletzt als Teenager gebraucht hatte. 100 Pfund borgte er sich aus der Kasse der Handwerkerkooperative, welcher er damals noch angehörte. Für den Rest musste er in der North Northern Tavern volle 2 Stunden lang Süßholz raspeln. Man wisse ja, wie ungern er zur Mittagszeit schon Alkohol genieße, hielt der König fest und nickte ernst in die Runde. Darum müsse er nicht noch extra betonen, dass er völlig nüchtern gewesen sei, als er gegen 3 Uhr unten beim Bahnhof Kilburn High Road in den 31er stieg. Der Bus sei auch nicht besonders voll gewesen, daran könne es ebenfalls nicht gelegen haben. Man sei dann vor dem Rotlicht gestanden, dort, wo der Bus von der Chippenham Road in die Elgin Avenue einbiege, und auf einmal sei es ihm sehr merkwürdig zumute gewesen. Zuerst habe er ein Kribbeln im Kopf gespürt, als hätte sich unter seinem Schädel Ameisen eingenistet. Dann sei es ihm furchtbar eng geworden im Hals. Ich weiß, es klingt verrückt, aber so war es eben, fuhr der König fort und ließ den Blick durch die Runde schweifen. The Doors. Es gibt keine Band, die ich mehr hasse als die Doors. In dem Moment erfasste mich die Gewissheit, dass im Sitz hinter mir Jim Morrison saß und dass es Jim Morrison war, der mir mit seinen eigenen Händen den Hals zuschnürte. Bei der nächsten Haltestelle habe er den Bus verlassen. Zum Glück wohnte gleich um die Ecke mein alter Kumpel Ernie, eine herzensgute Seele, ganz großer Jack Baker-Fan. Er hat mich nach Shepherd's Bush begleitet. Es vergingen mehrere Wochen, ehe Chet erneut den Weg nach Shepherd's Bush unter die Füße nehmen musste. In der Zwischenzeit hatte es keinen Grund gegeben, die vertrauten Pfade von Kilburn zu verlassen. Diesmal verspürte er schon beim Betreten des Busses ein leichtes Schwindelgefühl. Als sie vor dem Rotlicht ankamen, war auch Jim Morrison wieder da. Ernie war nicht daheim und Marcia musste sich ihr Geld von Ella abholen lassen. Diese nahm die Gelegenheit wahr, den Vater um weitere 20 Pfund zu erleichtern, die sie in seinem allzu achtlos hingeworfenen Portemonnaie entdeckte. Denn auch wenn sie ihren 15. Geburtstag erst in ein paar Wochen feiern würde, hatte sie doch schon jetzt Bedürfnisse, die mit den Eltern zu besprechen, sie nicht die Absicht verspürte. Nochmal verstrichen 4-5 Wochen, ehe Chet erneut gezwungen war, aus seinem Revier hinauszutreten. Diesmal sollte er in Camden einen Geschäftsführungskurs besuchen, für den ihn das Handwerkerkollektiv ohne sein Wissen angemeldet hatte. Wieder bestieg er die Nummer 31, diesmal in die andere Richtung. Kaum waren sie losgefahren und bei der Priory Tavern um die Ecke gekurvt, da fing es wieder an mit dem Schwindelgefühl. Als der Bus die Abbey Road überquerte, sei auch noch ein heftiger Brechreiz dazugekommen. Zu der Zeit haben sie die Route Master bereits mit dem winzigen Mercedes-Bus ersetzt, erklärte der König und spuckte verächtlich auf den Fußboden. Immer überfüllt waren die, völlig unzulänglich. Der Fahrer habe sofort erkannt, dass es ihm schlecht ging. Er ließ mich auf offener Straße aussteigen. Wenn Thatcher das gesehen hätte, wäre er 100% den Job losgewerbt gewesen. Man hörte dem König gern zu, wenn er auf dem Thron saß und ins Fabulieren geriet. Dabei waren die Geschichten selten neu. Seine Stimme war wie ein Schmineefeuer. Machte es sich im Kreis bequem, staunte in die Flammen hinein, lauschte dem Knacken der Scheite und vergaß die Zeit. Wenn dem König die Luft ausging, brannten die Feuerchen, welche die Funken seiner Worte um den Tisch herum ausgelöst hatten, stundenlang weiter. Die erste Phobie, die Chet in späteren Jahren entwickelte, stand noch in ihren Anfängen. Am Dienstag saß er im Wartezimmer von Dr. Hughes in Kensal Rise. Er hoffte sich ein Zertifikat, das ihn eine Zeit lang von der Arbeit befreien und zum Bezug staatlicher Unterstützung berechtigen würde. Er war zu Fuß gegangen und auf dem Weg durch den Park hatte er gespürt, wie in seinem Hinterkopf der Samen eines reizvollen Gedankens aufzugehen begann. Wäre es denn wirklich so schlimm, so fragte er sich, wenn er Kilburn nie mehr verlassen könnte? Marcia zum Beispiel. Er könnte das Geld ja auch per Post schicken. Und seine neue Familie, Carol, Miles und Duke, die würde es bestimmt zu schätzen wissen, wenn er nur noch für sie da wäre. Bevor ihn der Arzt ins Zimmer rief, stellte ihn die Assistentin auf die Waage und nahm den Blutdruck. Zum Schluss rammte sie ihm unsanft eine Nadel in den Arm und ließ die Ampulle mit Blut volllaufen. Uff, hauchte Chet und wurde ohnmächtig. Als er erwachte, lag er auf einem Krankenbett. Dr. Hughes war über ihn gebeugt und zündete ihm mit einer Taschenlampe in die Augen. Wie fühlen Sie sich? Oh, seufzte Chet. Langsam richtete er sich auf. Es ging schon wieder ganz gut, aber das ließ er sich nicht anmerken. Schwach zählte er die Symptome auf, die ihn auf seinen Reisen befallen hatten, und noch einige mehr. Denn der Spross im Hinterkopf war inzwischen mächtig in die Höhe geschossen und er traute Ärzten in solchen Situationen nicht über den Weg. Obwohl es ja nicht ihr Geld war, das sie verteilten, konnten sie verdammt knausig sein mit den Zertifikaten. Der Ohnmachtsanfall vorher, war das ein vergleichbarer Vorfall? Fragte ihn Dr. Hughes. Ich spürte es kommen, als ich durch den Park ging, stöhnte Chet. Die Vorstellung, nie mehr aus diesem Kilburn hinauszukommen, furchtbar, furchtbar. Da muss man doch etwas machen können. Der Arzt blätterte nachdenklich in den Unterlagen. Ihr Unfall, das war ein traumatisches Ereignis, völlig ohne Zweifel, stellte er schließlich fest und blickte Chet in die Augen, als wäre der Sturz darin nochmals in Zeitlupe zu sehen. Sie leiden an einer eher ungewöhnlichen Form von Agoraphobie, Platzangst hieß das früher. Es sei dies, ebenfalls ohne Zweifel, eine Spätfolge des Traumas. Gewisse Kollegen würden dafür psychotherapeutische Lösungen verschreiben, er sei da eher skeptisch. Ich halte eine medikamentöse Behandlung für effizienter. Chet war vom Ausgang der Konsultation keineswegs begeistert. Lieber wäre ihm eine unnütze Therapie gewesen, die er mit seinen schauspielerischen Fähigkeiten mühelos hätte in die Länge ziehen können. Bei Medikamenten lag die Sache anders. Tabletten wurden ja erst dann auf die Menschen losgelassen, wenn sie bis zum letzten Rattenzucken durchgetestet worden waren. Man würde ihm ins Gesicht lachen, wenn er behauptete, die millionenfach erprobten Pillen zeitigten ausgerechnet bei ihm keine Wirkung. In den folgenden Monaten brauchte Chet 3 Tassen Tee und ein Mehrfaches von Zigaretten, ehe er sich den Briefkasten zu stellen getraute. Täglich erwartete er hämische Post vom Sozialamt. Man freue sich, ob seine Genesung, die dank dem Zauber der Pharmaindustrie inzwischen garantiert eingetreten sei, und man sei überzeugt, ihm einen großen Wunsch zu erfüllen, wenn man ihm erlaube, sich endlich wieder als vollwertiges, auf eigenen Füßen stehendes Mitglied der Gesellschaft fühlen zu können. Seine finanzielle Unterstützung werde hiermit umgehend gestrichen. Aber der Brief blieb aus. Es war, als hätte man Chet in einer Schublade abgelegt und vergessen. Zuerst ganz vorsichtig, dann immer kühner, streckte er die Fühler aus, um die Grenzen seiner neuen Freiheit zu erkunden. Dabei glaubte er keinen Moment lang daran, dass er sein Glück einem Versehen oder gar der Schlamperei in einem Büro zu verdanken hatte. Ich war denen schon immer ein Dorn im Auge gewesen, den Juppies und Champagner-Sozialisten im Gemeindehaus, frohlockte der König. Die glaubten damals tatsächlich, sie hätten mich kaltgestellt. Die Jahre zogen ins Land und verzogen sich wieder und jedes Jahr fühlte sich Chet wohler in seiner Haut. Anders als andere Regenten nahm er regen Anteil am Leben in den Straßen seines Reiches. Er wusste, dass wahre Macht nicht in Paragraphen und Verfügungen gründete, sondern in Respekt. Und diesen pflegte er in der Anzahl Biere zu messen, welche die Menschen vor ihn hinstellten. Sein Tag begann ein erstes Mal damit, dass er Miles zur Schule brachte, denn Carol befand sich zu der Zeit bereits an der Arbeit. Duke konnte auf sich selber aufpassen. Danach legte er sich in den Kleidern nochmal aufs Bett. Gegen Mittag erfolgte der wahre Beginn seines Tages mit den Nachrichten am Radio, 3 selbstgerollten und einer Kanne Tee. Solchermaßen gestärkt machte er sich auf den Weg zum Charity-Shop, wo er ehrenamtlich die Reparatur von elektrischen Geräten besorgte und die Preise für Schallplatten, CDs und Videos festlegte. Die Perlen, rar wie sie waren, wanderten in seine eigene bauchige Tasche, denn, so pflegte er zu sagen, den wahren Jazz wüssten die gewöhnlichen Kunden eh nicht zu schätzen. Vom Charity Shop wanderte er weiter zum Theater. Dort erledigte er all die fliegenden Reparaturarbeiten, für die ein zertifizierter Fachmann zu teuer gewesen wäre. Im Gegenzug half er dem Theater, überzählige Scheinwerfer, Mikrofone und Kabel zu entsorgen, die auf der Bühne des Golden Lions noch bestens funktionierten. Nämlich hatte der König Liam, den Wirt des Golden Lions, dazu zu überzeugen vermocht, dass es anfangs Woche kaum Gäste gäbe im Lokal, denen Jazz in einem derartigen Maß missfallen würde, dass sie deswegen ihre Trinkgewohnheiten änderten. Sowieso, sagte er, für die paar Iren, die noch kommen, reicht das Wochenende mit der Diddly-Diddly-Band vollkommen aus. Liam hatte ihm wohl darüber zustimmen müssen. Das irische Publikum war in die Vororte abgewandert, so gab es jetzt am Dienstag Jam-Sessions mit muskelstrotzenden jungen Saxophonisten und am Mittwoch öffentliche Proben von Bands, die Chet auf seinen Streifzügen durchs Revier, also Kilburn, kennengelernt hatte. Eine Gage bekamen die Musiker nicht, dafür reichte Chet manchmal eine der Perlen weiter, die er von den Säuen des Charity Shop gerettet hatte. Gern erzählte der König die Geschichte. Sorry. Gern erzählte der König die Geschichte von Friedrich Engels, der mit dem Zug in Manchester ankam. Der volksnahe Friedrich sei nicht wie erwartet aus der zweiten oder dritten Klasse geklettert, sondern aus der ersten. Herr Engels, habe man ihn gefragt, wie passt denn so etwas zu dem, was Sie uns predigen? Nach der Revolution sind wir alle in der ersten Klasse, hätte Friedrich erklärt, und die Menge habe begeistert applaudiert. Carol, Miles und Duke verließen den König, weil dieser seinen Pflichtenbereich inzwischen weiter gespannt hatte, als dies in ihren Augen nötig gewesen wäre. Frauen, die Trost brauchten, waren unwiderstehlich geworden für ihn. Carol zog ihre Konsequenzen, als sie entdeckte, dass eine dieser Frauen ihre eigene Schwester war. Gern wäre Chet in der gemeinsamen Wohnung geblieben, aber das ging nicht. Die Behörden bestanden darauf, ihn auf die Straße zu setzen, damit sie eine andere Familie dort einquartieren konnten. So packte der König seinen Plattenspieler und alles, was ihm sonst gehörte, in Kisten, borgte sich bei Nacht und Nebel den Lieferwagen des Junkie Shops sowie den Fahrausweis des Nachbarn aus und stellte alles in die seit Jahren nicht mehr gebrauchte Küche des Golden Lion. Seine Nächte verbrachte er auf einer Bank im Pub, die morgendliche Dusche erledigte er im Theater. Ein paar zusätzliche Batzen verdiente er sich, indem er beim Anwalt nebenan nach Büroschluss das Vernichten von verjährten Akten erledigte. Was man da für Bilder zu sehen bekommt, seufzte er vom Thron hinunter. Schrecklich. Obwohl es auch eine schwierige Zeit war, diese ersten Monate ohne Carol, so war es vor allem eine schöne Zeit. Es freute Chet jeden Tag von neuem, wenn er bei seiner abendlichen Rückkehr in den Golden Lion bereits Menschen hatte um den Tisch, die nur auf ihn warteten. Von den Wolken, die über seinem Reich dann und wann doch aufstiegen, sprach der König wenig. So war Rasan, der ihn vor kurzem zum Großvater gemacht hatte, zur falschen Stunde beim Verlassen der falschen Wohnung ertappt worden. Rasan ist wie sein Vater, verkündete der König. Den Weibern kann er nicht widerstehen und sie ihm auch nicht. Aber man spürte, dass es ihm nicht wohl war bei diesen Worten. Ella, seine Tochter, wohnte inzwischen in einer Wohngemeinschaft in Chiswick. Hier und da kam sie nach Kilburn zurück. Sie hatte pechschwarzes Haar, das ihr in sanften Wellen über die Schultern fiel, mysteriöse schwarze Augen und einen pergamentbleichen Teint. In den Straßen hatten ihr die Männer nachgeblickt, Jahre bevor sie dies hätten tun dürfen. Einige hatten es nicht bei einem Blick und einem Pfiff bewenden lassen. Jetzt war Ella ein Junkie. Manchmal versuchte sie einen Entzug. Der König hätte sie dann gern besucht, das gab er zu später Stunde, wenn nur noch die treuesten Höflinge zugegen waren. Aber ich kann ja nicht. Chiswick war meilenweit von Kilburn entfernt. Der Golden Lion wurde verkauft. Der neue Besitzer war ein Neuseeländer, der den Pub in ein rauschendes Rocklokal verwandeln wollte. Zum Glück hatten die Behörden inzwischen eine neue Bleibe gefunden für Chet. Sie befand sich ein paar Schritte von der U-Bahn-Station entfernt im dritten Stock und die Züge fuhren fast in Griffweite an seinem Küchenfenster vorbei. Einen neuen Thron aber fand Chet nicht, denn über die ganzen Golden Lion-Tage hinweg hat er die anderen Bierschenken vernachlässigt. Ein Hocker in einem Pub, wo ihn niemand kannte, war kein Thron mehr, nur noch ein Hocker. Nachdem er ein halbes Dutzend Lokale ausprobiert hatte, ließ der König wissen, er gedenke, sich fortan im Weather and Goon die Ehre zu geben. Aber seinen Freunden gefiel es dort nicht. Sie spalteten sich in Gruppen auf, verteilten sich auf andere Pubs. Eine Zeit lang sah man Chet jeden Abend die Runde machen, von einem Pub zum nächsten. Aus dem König war unversehens ein Bettler geworden. Überall stöhnte er. Wie könnt ihr es nur aushalten hier? Dann kehrte er zurück in seine neue leere Ecke im Weather and Goon. Chet glaubte nicht an den Nutzen moderner Kommunikationsmittel und so feierte er seine Geburtstage fortan fast allein. Eines Tages aber stand er plötzlich im Irish Harp, einem Pub, den er in seinen besten Tagen eine Scheißknelle für alternde Teddyboys genannt hatte. Inzwischen wurde das Lokal von Liam geführt, aber das hatte Chet bis anhin nicht dazu bewogen, seinen selbst auferlegten Boykott aufzuheben. Seufzend ließ er sich an den leeren Tisch beim Eingang sinken und gab Liam ein Zeichen, ihm ein Guinness zu ziehen. Einige alte Gesichter gesellten sich alsbald zu ihm. Ein Vivat auf die Revolution, rief Chet und hob das Glas an den Mund. Alles wartete gespannt auf seine nächste Parole, aber es kam nichts. Stattdessen schüttelte Chet langsam den Kopf und nahm nochmals einen Schluck. Ist es denn zu glauben, sagte er. 60 Jahre alt bin ich geworden. Ein alter Mann. Erst als die Runde auf drei Männer zusammengeschrumpft war und Liam die Türe verriegelt hatte, gestand Chet den wahren Grund für seine Niedergeschlagenheit. Es sei nun doch ein Brief von den Behörden gekommen, Jahre später, sagte er. Man habe seinen Fall neu aufgerollt und beschlossen, ihn tatsächlich noch einer Therapie zu unterziehen. Bereits habe man ihm einen Therapeuten zugeteilt. Zweimal in der Woche werde sie mit ihm einen Spaziergang unternehmen, immer näher an die Grenzen von Kilburn und schließlich darüber hinaus mit dem Ziel, seine Angst Schritt um Schritt niederzuringen. Aber, so erklärte Chet, nun sehe er sich vor ein schweres Dilemma gestellt. Natürlich möchte ich endlich wieder einmal nach Hampstead gehen können in den Park, sagte er, oder nach Chiswick zu Ella, oder nach Kentish Town zu den Enkeln. Aber wenn er geheilt werde, falle ihm die Invalidenrente dahin. Und wo bekäme er dann noch einen Job her, er in seinem Alter? Schweine sind das, heulte er. Sparen, 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 dafür den Bonzen die Steuern streichen. Nach der Revolution stellen wir sie alle an die Wand. Es vergingen mehrere Monate, ehe sich Chet erneut im Irish Harp zeigte. Sein Bauch war weniger rund, sein Teint weniger grau, er wirkte richtiggehend frisch. Die Therapie sei viel besser gegangen, als er dies befürchtet hätte, erzählte er. Zuletzt seien sie zu Fuß bis zum Parliament Hill Café gekommen, ohne dass er die geringsten Beschwerden verspürt habe. Nur, damit ist es nun vorbei. Jetzt leidet er dafür fürchterlich an Liebeskummer. Ich konnte nichts machen, sie war einfach zu süß, diese Marianne. Charmant, smart, beide zum ohnmächtig werden. Und sie wusste erst noch, wer Tommy Cooper war. Blenden hätten sie sich verstanden und sowas beruhe ja immer auf Gegenseitigkeit. Das spüre man. Wie ein Kind habe er sich auf die Ausflüge gefreut. Wie alt sei sie denn sei, fragte jemand. 27, entgegnete Chet. Wenn es einen trifft, dann trifft es einen eben. Da gibt's nichts. Erdbeereis, Cappuccino und eine schöne Frauenstimme. Himmlisch, wer hätte das gedacht? Nur eben, damit sei es nun vorbei. Gestern sei die Therapie zu Ende gegangen. Man erachte ihn als geheilt. Er habe Marianne um ihre Adresse gebeten und einen Drink vorgeschlagen. Sie habe kurz aufgelacht. Dann habe sie ihm einen kleinen Kuss auf die Wange gedrückt und sei Richtung Gospel Oak davongegangen, ohne sich noch einmal umzublicken. Ein Samstag sei es gewesen, so hörte man später. Der Tag, den Chet gewöhnlich mit Miles verbrachte. Wie immer war Miles gegen 11 Uhr erschienen. Er hatte 2 Pizzas zum Aufwärmen mitgebracht, eine Flasche Cola für sich selber und Bier für den Vater. Dieser hatte vom Charity Shop 2 Hitchcock-Videos befreit, die er Miles zeigen wollte. Miles rümpfte die Nase, als er die Schwarz-Weiß-Bilder auf den Kassetten sah. Lieber, so erklärte er sachte, würde einen neuen James Bond sehen, der sei soeben im Kino in Swiss Cottage angelaufen. Offenbar sei Chet doch nicht ganz geheilt gewesen, sagte man. Die Vorstellung, sich nach Swiss Cottage bewegen zu müssen und dann noch 2 Stunden im Dunkeln zu hocken, hätten ihn in Angst und Schrecken versetzt. Gleichzeitig hätte er es fast nicht ausgehalten, seinem Sohn die im Grunde so harmlose Bitte auszuschlagen. Die resultierende Panikattacke müsse schlimmer gewesen sein als alles, was Chet je an der Grenze von Kilburn widerfahren sei. Miles wusste sich nicht mehr zu helfen und rief den Notdienst. Wenig später bog der Krankenwagen mit heulender Sirene in die Straße ein. Die Pfleger schnallten Chet auf eine Bahre und trugen ihn die Treppe hinunter. Mit jedem Stockwerk wurde er lauter. Er sei nicht krank, es fehle ihm nichts, bloß ein kleiner Anfall, das gehe vorbei. Sie kamen unten an. Einer der Pfleger öffnete den Krankenwagen und bereitete die Einrichtung vor. Sein Kollege versuchte derweil, den mittlerweile schreienden, schäumenden und mit Fäusten und Füßen um sich schlagenden Chet zu beruhigen. »Keine Sorge«, sagte er und legte ihm die Hand auf die Stirn. »In 10 Minuten haben wir sie in Paddington.« »Paddington«, habe Chet noch gehaucht. »Dann sei alles zu viel geworden für das Herz des Königs vom Golden Lion.« »Dankeschön.«